ARD.
Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst bzw. tun sollst. Wehrpflicht, Freiheitsdienst, neuer Wehrdienst, viele Vorschläge geistern durch Deutschland. Wer in der Politik will hier was und warum? Und mitten in den Koalitionsverhandlungen verlieren die Union und CDU-Chef Merz an Zustimmung. Im neuesten ARD-Deutschland-Trend legt die AfD stattdessen kräftig zu und wir fragen uns, woran liegt das? Und
jetzt 20% auf alles, außer Tiernahrung.
Was bedeuten eigentlich Donald Trumps Zollankündigungen für Deutschland? Hier ist Berlin Code, euer Politik-Dekodierungs-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Linda Zervakis und bei mir sind heute Dagmar Pepping und Gabor Hallas, beide Berlin-Korrespondenten. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Linda.
Hallo.
Fangen wir mal an mit dem Thema, worüber sich vor allem Jüngere Gedanken machen in diesen Tagen, den Wehrdienst. Warum ist das überhaupt wieder so ein großes Thema geworden, Dagmar?
Weil sich die Sicherheitslage einfach dramatisch verändert hat. Olaf Scholz hat ja das Wort der Zeitenwende geprägt. Der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine ist jetzt seit 3 Jahren der Fall und ist ein Ende nicht absehbar, kein Frieden absehbar. Und in dem Papier, über das zum Beispiel die Union und die SPD jetzt verhandeln, in Koalitionsverhandlungen, da wird auch gesagt, die größte Bedrohung für unsere Sicherheit, das ist Russland, das massiv aufrüstet und gegebenenfalls in einigen Jahren in der Lage sein könnte, uns oder NATO-Verbündete anzugreifen. Und dafür will man sich vorbereiten, zumal wir ja im Weißen Haus mit Donald Trump jemanden sitzen haben, auf den wir uns in der NATO nicht mehr zu 100% verlassen können, ob er eben sozusagen unser Sicherheitsversprechen einlöst.
Ja, und du sagst es ja, wir müssen uns irgendwie darauf vorbereiten, aber wir haben es irgendwie so ein bisschen aus dem Kopf verloren. Also Verteidigungsfall, dass Krieg irgendwie wieder Realität, ich meine, das ist Realität in Europa, aber dass es auch bei uns so weit kommen könnte, daran denkt man nicht mehr. Und ich war neulich hier in Berlin, das kann man ja machen, in so einem alten Kriegsbunker noch, wo die Leute im Zweiten Weltkrieg drin saßen. Und wenn du da reingehst, dann kannst du dir das immer noch nicht vorstellen. Aber es ist ja real. Und es gab ja zuletzt auch Sönke Neitzel, der Militärhistoriker, der gesagt hat, vielleicht ist es unser letzter Sommer im Frieden. Das finde ich richtig krass, so eine Aussage. Mhm. Gibt auch Leute, die ihm widersprechen. Aber das Szenario ist ja real. Es wird ja darüber gesprochen, Putin könnte in den nächsten Jahren NATO-Gebiet angreifen und dann vielleicht den Bündnisfall provozieren. Und dann wären wir in einem größeren Krieg möglicherweise.
Ich erinnere mich da an letztes Jahr. Da lag ja schon der Kabinettsbeschluss von SPD-Verteidigungsminister Pistorius auf dem Tisch. Nachdem junge Männer angeschrieben werden sollen und auch gemustert. Und wer danach will, kann Wehrdienst leisten. Hören wir mal kurz rein, wie Pistorius das damals begründet hat.
Wir werden also mit diesem Prinzip viel mehr junge Menschen mit der Frage sich beschäftigen lassen, wie sie zur Bundeswehr stehen, was die Bundeswehr bedeutet, was die Bundeswehr ihnen bieten kann und was sie in der Bundeswehr zu leisten imstande und willens sind. Wir werfen damit die Frage auf, wozu dient die Bundeswehr? Wer verteidigt dieses Land, wenn es ernst wird?
Ja, das klingt ein bisschen so wie das Zitat vom früheren US-Präsidenten Kennedy, das ich vorhin schon erwähnt habe. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Jetzt reden wir viel darüber, dass wir eine größere Armee brauchen, aber was haben Wehrdienstleistende damit zu tun?
Also diese Wehrdienstleistenden, die werden mit der Bundeswehr konfrontiert. Also Pistorius sagt ja, die werden angeschrieben, die kriegen also einen Brief, müssen sich irgendwie damit befassen. Und das ist ja genau dieser Mentalitätswechsel, den wir hinkriegen wollen oder den Pistorius hinkriegen will, dass man sich einmal offen die Frage stellt. Weil klar, jetzt sieht man vielleicht irgendwo auch eine Werbung und sagt, die Bundeswehr sucht Leute. Aber bevor ich mich dann aktiv an die Bundeswehr wende und sage, das ist eine Option für mich, da muss ja schon irgendwie viel vergehen. Jetzt kriege ich einen Fragebogen nach dem Modell. Und wenn ich ein Mann bin, dann muss ich darauf auch antworten. Also ich bin gezwungen, ich muss mich einmal damit auseinandersetzen. Und das ist ja so etwas, was wir aus Schweden kennen. Da gibt es ein ganz ähnliches Modell. Da werden auch die jungen Leute angeschrieben, müssen dann einen Fragebogen beantworten. Und dann werden nur die eingeladen, die auch wirklich wollen, zu einer Musterung. Das alles findet freiwillig statt. Und in Schweden hat man es geschafft, dass es dann am Ende eher wie so eine Auszeichnung ist. Also dass man sagen kann, okay, du wurdest ausgewählt, du kannst zur Armee. Und das ist halt etwas, was Pistorius auch vorschwebt. Und man muss sagen, er redet davon etwa 5.000 Wehrpflichtigen pro Jahr. Es gibt, wenn man das einmal runterbricht, etwa 700.000 Geburten in Deutschland. Also da reden wir natürlich wirklich von einem sehr, sehr kleinen Teil, der dann wirklich diesen Wehrdienst ableisten müsste oder könnte.
Und wir dürfen natürlich auch nicht die Ausbildung vergessen. Also der Grundwehrdienst, wo man sozusagen in einem Crashkurs herangeführt wird an Waffen und an die Bundeswehr. Das war ja, wenn ich mich zurückerinnere, als ich Abitur gemacht habe und meine Mitschüler sind dann alle, im großen Teil meine männlichen Mitschüler, dann zur Bundeswehr gegangen. Und das waren damals, glaube ich, noch 18 Monate. Man müsste dann eben gucken, wenn es auch wieder diese Wehrpflicht gibt, wie lange das überhaupt dauert. Es ist ja alles noch im Fluss, da sind sehr viele Modelle im Spiel. Aber das wird wahrscheinlich für die nächste Bundesregierung eine der ersten Aufgaben sein, die sie in der Frage von Verteidigungspolitik entscheiden müssen.
Es gibt ja gerade eine ganze Reihe von Vorschlägen. Das liegt natürlich auch hauptsächlich daran, dass SPD und Union darüber sprechen in den Koalitionsverhandlungen. Also da ist die Rede von Wehrpflicht, sozialem Pflichtdienst oder Freiheitsdienst. Vielleicht könnt ihr einmal kurz so die Unterschiede klar machen.
Also die Union möchte am liebsten die Wehrpflicht, so wie sie bis 2011 bestanden hat, wieder einsetzen. Die ist ja nicht abgeschafft worden, sondern sie ist nur ausgesetzt worden. Und ich meine, das hätte den Vorteil, das kann man relativ einfach machen. Mit einer einfachen Mehrheit kann man das beschließen. Das wäre also relativ schnell möglich. Hat allerdings den Nachteil, dass man natürlich dann schauen muss, wie schreibt man die Leute an. Es gibt nicht mehr das, was es früher mal gab. Kreiswehr-Ersatzämter, man musste wieder eine Struktur aufbauen. Man bräuchte die Kasernen, man bräuchte Ausbildung oder Ausbilder. Das geht alles nicht von heute auf morgen.
Ja, und dann gibt es noch etwas, was der Bundespräsident auch ins Spiel gebracht hat, schon vor längerer Zeit. Er nennt das ein verpflichtendes Dienstjahr. Und da soll es eben darum gehen, dass jeder in der Bevölkerung sozusagen Verantwortung übernimmt. Das kann zum Beispiel bei der Bundeswehr sein, das kann aber auch im sozialen Bereich sein. Es kann im ökologischen Bereich sein. Und er sagt eben auch, das wäre eine Möglichkeit, sozusagen aus seiner Blase rauszukommen, auch mal wieder Leute kennenzulernen, jenseits seiner eigenen Lebenswirklichkeit, also sozusagen auch ein verbindendes Element für diese Gesellschaft. Also es ist ein Pflichtjahr, das sehr viel weiter gefasst ist, nicht nur auf Verteidigung, sondern auf Engagement für die gesamte Gesellschaft.
Also wir haben uns ja mal auf der Straße umgehört und da merkt man auch, dass gerade bei jüngeren Menschen eine ganze Menge von Fragen auftauchen. Hören wir gerne mal rein.
Also ich bin Mel und ich bin 19 Jahre alt. Was die Rahmenbedingungen sind, also wer dafür geeignet ist, und wer halt zur Wehrpflicht dann antreten muss oder wer halt nicht. Brille, Größe, keine Ahnung, wie das dann halt ist. Wird es ein bisschen strikter genommen oder wird es gelockert? Das würde mich interessieren. Wie es einfach aussieht, ob es jetzt nur die Männer betrifft oder ob es auch die Frauen sind.
Mein Name ist Phil und ich bin 15 Jahre alt. Es gibt ja auch viele Diskussionen, auch bei uns in der Klasse, ob Frauen jetzt auch Wehrpflicht machen sollten. Ich würde sagen, ja. Was halten Sie davon sozusagen?
Tja, was haltet ihr davon und wie wird das diskutiert aktuell?
Also wenn man jetzt auch Frauen für diesen Wehrdienst gewinnen möchte, wenn man sie einziehen möchte, dann muss das Grundgesetz geändert werden. Da braucht man eine Zweidrittelmehrheit und kann man ganz einfach in den Bundestag schauen, in den neuen Bundestag. Da gibt es diese Zweidrittelmehrheit nicht mehr ohne die AfD oder ohne die Linke. Und das ist mit Schwierigkeiten verbunden, wissen wir. Zum Beispiel bei der Union gibt es da Unvereinbarkeitsbeschlüsse.
Ja, und bei der AfD ist es so, die sind für eine Wehrpflicht, die möchten die wieder aktiv stellen, aber die sind wiederum dagegen, dass Frauen wehrpflichtig werden. Also da sehe ich auch ein größeres Problem, wenn man denn überhaupt mit der AfD zusammenarbeiten wollte.
Okay, und du hast es vorhin kurz angedeutet, Gabor. Eine ganz andere Frage ist ja, ob es überhaupt eine Infrastruktur für die Wehrpflicht gibt. Also gibt es Kasernen und so weiter. Wie sieht da der Zustand aus?
Also da müsste man auf jeden Fall kräftig investieren, müsste viel verändern. Also man bräuchte Kasernen, man bräuchte aber natürlich auch Ausbildungsgerät, wie es jetzt so im Bundeswehrdeutsch heißt. Da ist vieles eben auch einfach nicht mehr da. Man bräuchte die Ausbilder, die Ausbildung machen. Man bräuchte die, was eben früher hieß, Kreiswehrersatzämter. Also das waren die, die einem dann den Brief geschrieben haben und wo man dann hingefahren ist morgens früh, so war es zumindest bei mir, zur Musterung und da antreten musste und einmal untersucht wurde. Das sind natürlich alles Strukturen, die gibt es nicht mehr, die müsste man wieder aufbauen. Kann man machen, aber dauert natürlich und wir haben ja vorhin gelernt, Stichwort Putin könnte irgendwann angreifen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also wir müssen, die Bundeswehr braucht schnell Leute.
Und einmal noch zum Schluss zu dem Thema, was sind denn jetzt die Knackpunkte in den Koalitionsverhandlungen? Warum kommen beide Seiten dann nicht auf einen Nenner?
Naja, für die Union ist das Thema Wehrpflicht schon wirklich wichtig. Das gehörte früher zu ihrem konservativen Markenkern. Und man sieht ja jetzt auch, dass die AfD für sie zu einer immer größeren Konkurrenz wird. Und was auch dazu kommt, Derjenige, der die Wehrpflicht 2011 sozusagen inaktiv gestellt hat, das war Karl Theodor zu Guttenberg, damals ein Shootingstar der CSU, ein Mann, der nach den Sternen greifen wollte, aber dann wegen Plagiatsvorwürfen bei seiner Doktorarbeit auf dem harten Boden gelandet ist. Also das sozusagen wieder zu korrigieren, zurückzukehren zu diesem konservativen Markenkern Wehrpflicht, das wäre für die Union etwas Wichtiges, weil sie ja auch darum kämpfen, ja, ihre Glaubwürdigkeit gegenüber der Stammwählerschaft zu behalten. Und was man so hört, hat die Union und hat Friedrich Merz da gerade etwas größere Probleme.
Ja, und dann gibt es natürlich in der SPD schon auch durchaus große Sympathie für diese Idee eines Pflichtjahres, wo man nicht unbedingt zur Bundeswehr geht, sondern wo man eben auch im Krankenhaus arbeiten kann, in der Pflege, ins Ausland, bei Hilfsorganisationen, also das, was es früher im Zivildienst gab. Also wieder die Frage, nicht was dein Land für dich tut, sondern was du für dein Land tun kannst. Und man muss ja auch sagen, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, im Grundgesetz Artikel 4 steht, niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Also selbst wenn wir die Wehrpflicht wieder einführen. Es gibt keinen Zwang, dann wirklich mit der Waffe an der Front zu kämpfen. Das regelt das Grundgesetz.
Nichts tun kann sich lohnen. Aktuelles Beispiel dafür ist die AfD. Die Partei hat in der letzten ARD-Umfrage wieder zugelegt und kommt jetzt auf satte 24%. Die CDU-CSU dagegen nur noch auf 26%. Das ist erstmal nur eine Umfrage, aber trotzdem sind das erstaunliche Zahlen. Und da ist natürlich die Frage, wie erklärt ihr euch das, Dagmar?
Also die Union und maßgeblich Friedrich Merz haben ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Und das ist auch beim Infratest DIMAP bei dieser Umfrage rausgekommen. Er hat miserable Werte, wenn es darum geht, wie glaubwürdig ist Friedrich Merz für sie. Und ich finde es sehr interessant, wenn die Union 3 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage verliert, kommen diese 3 Punkte obendrauf bei der AfD. Ich glaube, das ist eine direkte Verbindung, dass Leute sich abgewandt haben von der Union und rübergewandert sind zur AfD. Zumal ja auch Alice Weidel, die Co-Parteichefin der AfD, seit Wochen gegen Friedrich Merz und die Union schießt und sagt, die machen linke Politik und es hat noch nie einen Bewerber um das Kanzleramt gegeben, der in so schnell kurzer Zeit so viele Wahlversprechen gebrochen habe wie Friedrich Merz. Das hat sie im Bundestag gesagt und sagt, erweisen Sie diesem Land einen Dienst, Herr Merz, und geben Sie auf, Kanzler zu werden. Sie können es einfach nicht. Das sind schon sehr harte Angriffe von der AfD auf Friedrich Merz und ich glaube, das zeigt auch bei der Wählerschaft durchaus Wirkung.
Ja, und ich finde, dass Friedrich Merz das natürlich der AfD auch sehr einfach macht. Also weil er eben in diesem Wahlkampf auch sehr hoch auf den Baum geklettert ist und gesagt hat, irgendwie am ersten Tag als Kanzler werde ich dafür sorgen, dass an den Grenzen zurückgewiesen wird. Jetzt kann man zur Ehrenrettung von Friedrich Merz sagen, er ist noch gar nicht Kanzler. Also er könnte es noch umsetzen, aber der Eindruck, der entstanden ist, wir machen jetzt wirklich was ganz anderes. Er hat auch gesagt, irgendwie Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich. Und das finde ich natürlich schwierig. Und ein Politikprofi wie Friedrich Merz, ich meine, gut, der hat noch nie Koalitionsverhandlungen gemacht, aber der muss doch wissen, dass man, wenn man eine Koalition eingehen will, und ich glaube nicht, dass er mit einer absoluten Mehrheit für die Union gerechnet hat, dann, dass er da Kompromisse machen muss. Und deswegen war das natürlich sehr unklug, weil man natürlich weiß, dass das für die AfD eine Steilvorlage ist. Also was Besseres kann Alice Weidel gar nicht passieren.
Ja, zumal ja noch der Punkt Schuldenbremse dazu kommt, ja, dieses Lockern der Schuldenbremse, um eben auch Ausgaben für die Verteidigung, die dringend notwendig sind, und Ausgaben für die Infrastruktur finanzieren zu können. Da hat er im Wahlkampf auch was anderes versprochen und da zeigt eben die AfD auch auf die Union und sagt, hier, ihr habt was ganz anderes versprochen, ihr seid nicht glaubwürdig, und die AfD verkauft sich dann eben als die Partei, die das tut, was sie sagt. Also wie es Gabor sagt, das spielt sozusagen der AfD gerade wirklich in die Hände, wie unglücklich, möchte ich mal sagen, in der Kommunikation zumindest Friedrich Merz auftritt.
Ja, und ich finde noch eine andere interessante Zahl in dem Deutschland-Trend. 82% sagen da, wir finden Kompromisse gut.
Also das checke ich irgendwie nicht. Das passt da auch alles nicht zusammen, oder?
Naja, ist ein bisschen ein Widerspruch, aber das zeigt ja schon, dass man, glaube ich, Menschen auch Dinge erklären kann. Ich glaube schon, dass die Leute verstehen, dass wir sehr viel Geld brauchen für Verteidigung. Auch dafür gibt es ja eigentlich eine Zustimmung. Es ist halt wirklich die Art der Kommunikation. Also vorher den Eindruck zu erwecken, wir müssten vielleicht ein bisschen was beim Bürgergeld streichen und schon schwupps ist das Geld für die Verteidigung da. Das war eigentlich vorher bei jedem, der rechnen konnte, klar. Und auch Olaf Scholz, den wir vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen können, hat das immer wieder gesagt, auch im Duell mit Friedrich Merz, hat gesagt, irgendwie, das ist nicht seriös, was Sie hier machen, so sinngemäß. Und wenn man da als Union das immer wegwischt und sagt, nee, wir finden da schon eine Lösung, dann entsteht natürlich der Eindruck, dass die Menschen denken, der hat uns nicht ganz die Wahrheit gesagt.
Okay, und diese 3%, die AfD jetzt quasi geschenkt bekommt, die hat sie damit verdient, indem sie sich zurücklehnt, guckt, was die Union an Fehlern macht, da einmal kurz den Finger in die Wunde legt und sagt, das war's, weil ansonsten, was macht die AfD denn gerade eigentlich?
Naja, die bereitet sich darauf vor, mit 152 Bundestagsabgeordneten im Bundestag arbeiten zu können. Die sagen, das Thema Wirtschaft und Migration, das sollen die beiden Top-Themen im kommenden Bundestag für sie werden. Und im Grunde versuchen sie sich jetzt neu aufzustellen und sich bürgerlich zu geben und sich zu professionalisieren. Und in der Hoffnung, dass sie in den nächsten 1, 2, 3 Jahren ja, sich so hübsch gemacht haben für die Union, dass sie vielleicht Koalitionspartner werden können. Denn eins darf man auch nicht vergessen. Im nächsten Jahr haben wir 2 wichtige Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Zum einen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist die Hoffnung der AfD, in einem der beiden Bundesländer, vielleicht sogar in beiden, in die Regierung zu kommen, weil man vielleicht bis dahin es ja für CDU-Politiker in den beiden Bundesländern akzeptabel gemacht hat, mit der AfD in eine Koalition zu gehen. Das ist das, was man sozusagen jetzt gerade strategisch plant bei der AfD.
Alles klar. Dann hat die AfD ja in den vergangenen Tagen auch deshalb noch Schlagzeilen gemacht, weil sich ihre Jugendorganisation, also die Junge Alternative, offiziell aufgelöst hat. Und da ist die Frage, warum wirkt sich das nicht negativ aus? Also vielleicht können wir einmal noch mal kurz erklären, warum die sich aufgelöst hat und warum das der AfD nicht schadet.
Also die AfD wollte gerne da so eine Art Durchgriff haben. Das war bislang so bei der Jungen Alternative, da konnte man Mitglied werden. Das ist ein eigenständiger Verein, man musste aber nicht Parteimitglied sein. Das heißt, wenn irgendjemand da über die Stränge geschlagen hat, dann musste die AfD zusehen. Also man konnte, es sei denn, das war wohl ungefähr die Hälfte, die auch Mitglied in der AfD war, die konnte man natürlich aus der Partei rausschmeißen, konnte da ein Parteiausschlussverfahren machen, aber wenn die nicht in der Partei sind, dann haben die sozusagen trotzdem im Namen der AfD, weil es war ja die Jugendorganisation, Dinge getan, die der AfD nicht gepasst haben. Da geht es natürlich sehr viel um Extremismus, um Rechtsextremismus, auch um mögliches Verbot, was immer im Raum stand. Das konnten die tun und die AfD musste sich das einfach anschauen und das wollten die nicht. Deswegen hat man es relativ lange vorbereitet, gab dann irgendwie auch vor dem Parteitag im Januar eine lange Diskussion, weil auch da brauchte man eine Zweidrittelmehrheit, aber die haben sie dann am Ende zustande bekommen.
Jetzt wollen sie aber trotzdem eine Jugendorganisation haben. Und Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende der Partei, also der AfD, hat dazu Folgendes gesagt.
Ich denke, dass nach mittlerweile fast 12 Jahren Partei auch dort natürlich eine Jugendorganisation jetzt am Start sein sollte, die wesentlich professioneller agiert. Das sind unsere Nachfolger in unseren politischen Ämtern. Und da sollte auch die Partei inhaltlich, aber auch personell natürlich mit einem gewissen Einfluss haben.
Okay, also er hat schon angedeutet, was die Partei von einer Jugendorganisation erwartet. Aber wie soll das da jetzt weitergehen?
Also die haben sich vorgenommen, bis zum Herbst eine neue Organisation zu machen. Also die sammeln sich jetzt erstmal, die suchen auch noch nach einem Namen. Da waren eine Zeit lang Junge Patrioten sozusagen eine Möglichkeit, aber davon hat man sich jetzt verabschiedet. Man sucht also noch nach einem Namen und muss das Ganze jetzt neu aufsetzen mit einer richtigen Struktur. Und das wird ja dann so laufen, dass jeder, der in der AfD ist, unter 36 Jahren dann automatisch Mitglied wird der neuen Jugend- oder Nachwuchsorganisation. Also das Ganze muss vorbereitet werden, aber im Grunde ging es wirklich darum, auch Ballast abzuwerfen. Das hatte Gabo ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Die Junge Alternative wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und man hat in der AfD-Spitze befürchtet, dass wenn es da zu weiteren Skandalen kommt und manche erinnern sich vielleicht, da gab es mal diesen sogenannten Abschiebesong, der auf einer Wahlkampfparty in Brandenburg gesungen wurde, wo es dann darum ging, jetzt schieben wir sie alle ab, dass man sich von diesen Skandalen befreit und eben auch der möglichen Einstufung durch den Verfassungsschutz als gesamte Partei, als rechtsextrem sozusagen entgeht. Denn wir warten noch auf ein neues Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das muss eigentlich in den nächsten Monaten kommen. Und da geht es eben darum, wie der Verfassungsschutz die AfD als Partei einstuft. Und falls er sie auch als gesichert rechtsextrem einstuft, wäre das eine mögliche Vorstufe, dass man es nochmal versucht, ein Verbotsverfahren gegen die AfD ja, anzustrengen.
Wobei, da stellt sich echt die Frage, weil du hast diesen Abschiebesong angesprochen. Wenn man mit Leuten in der AfD spricht, die sagen dann auch, ja, ich meine, das war nach der Landtagswahl in Brandenburg, wir haben gewonnen, da kann man schon mal so einen Song singen. Also ich finde, dass diese Radikalität der jungen Alternative doch längst auch in der Parteispitze angekommen ist. Also auch das Wort Remigration, was die junge Alternative früh benutzt hat und was die Parteispitze nicht benutzen wollte. Alice Weidel hat es im Januar beim Parteitag auf der Bühne gesagt, haben vielleicht viele noch im Ohr, sagt sie, wenn es dann eben Remigration heißt, heißt es Remigration. Also ich meine, diese Radikalität, die auch von der Parteijugend ausgeht, die ist ja längst in der Gesamtpartei angekommen.
Ja, aber vielleicht ist es dann einfach ein Symbol, dass man sagt, wir machen einen Neustart mit einer neuen Organisation und dass man so ein bisschen für die Öffentlichkeit so tut, als würde man sich von einigen wirklich problematischen Leuten im Umfeld der AfD trennen, ja.
Ich habe so ein Renovierungsbild der AfD, die renovieren jetzt an sich und machen sich hübsch, um halt gemäßigter rüberzukommen. Das ist gerade so ein bisschen der aktuelle Prozess.
Jetzt 20% auf alles, außer Tiernahrung.
Ja, mit 20% Zöllen, so viel ist sicher, wollen die USA Produkte aus der Europäischen Union belegen. Ja, was war das für ein Schock am Mittwochabend? US-Präsident Trump hat seine Drohung wahrgemacht und fast die ganze Welt wird seine Zölle zu spüren bekommen. Fast niemand kommt ungeschoren davon, zumindest Stand jetzt. Jetzt ist natürlich einmal die Frage grundsätzlich, warum macht er das überhaupt?
Naja, Donald Trump hat ja, seit er zum ersten Mal als Kandidat für die Präsidentschaft angetreten ist, diese Botschaft gehabt, Make America Great Again. MAGA kurz abgekürzt. Das heißt eben, wir machen Amerika wieder großartig. Und er ist geradezu besessen davon, dass andere Länder Amerika über den Tisch ziehen. Gilt übrigens auch für die Verteidigung. Er will ja, dass die NATO-Partner deutlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Und er ist der Meinung, die benutzen Amerika als Zahlmeister. Und er setzt eben darauf, dass wenn die Zölle höher werden für Exporte, dass sich Unternehmen, zum Beispiel auch aus Deutschland, entscheiden werden, vielleicht dann lieber in den USA zu produzieren. Haben ja auch schon Automobilhersteller Deutsche gemacht. Die haben Werke in zum Beispiel in Tennessee und in Alabama. Also dass sozusagen Arbeitsplätze wieder in die USA zurückverlagert werden. Und das ist eben seine Botschaft. Mit uns könnt ihr nicht spielen in der Weltwirtschaft, aber gleichzeitig war das Gefühl, fackelt er gerade das ganze Haus ab.
Also man muss natürlich schon sagen, dass er zumindest einen kleinen Punkt hat. Also es sind ja einige Produkte aus den USA, die in Europa höher besteuert werden als umgekehrt. Allerdings sind wir da nicht bei 20%. Das ist dann halt wieder Trump, der dann maßlos überzieht, der dann irgendwie Zahlen raushaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gestern so einige Rechnungen gelesen. Ich habe nicht alle verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dagmar.
Ich habe ehrlich gesagt gar keine verstanden, aber es geht, glaube ich, nicht nur mir so.
Ja, jetzt ist halt, also die Menschen auf der Straße machen sich natürlich auch Sorgen und da kommen viele Fragen, wie zum Beispiel hier von dem hier, von dem Mann, der möchte aber gerne anonym bleiben.
Könnte es nicht vielleicht sein, dass vielleicht in einem Jahr, dass man dann feststellt, dass das auf beiden Seiten zu schlechte Auswirkungen hat und dass man das dann mit den Zöllen doch vielleicht nicht ganz sein lässt, aber dass das dann reduziert wird wieder?
Also könnte sein. Ich würde jetzt gar nicht von Jahren sprechen. Bei Trump kann man ja manchmal sogar von Tagen sprechen. Also Trump ist ja jemand, der ganz gerne und ganz schnell auch irgendwie seine Meinung ändert. Und es kann natürlich auch sein, dass er jetzt sagt, ich hau jetzt einfach irgendwie besonders hohe Zahlen raus, einfach weil ich am Ende dann mit den Europäern einen Deal machen kann. Und das sind ja auch Versuche, die noch laufen, dass man sich am Ende einigt und es dann gar nicht so schlimm kommt, wie jetzt erstmal gedacht. Und das ist ja Trump, der einfach immer voll krass irgendwie irgendeine Zahl raushaut, die besonders hoch und plakativ ist.
Die Frage ist ja auch, wie die Europäische Union reagieren wird. Es geht ja nicht nur um Deutschland, obwohl wir die größte Volkswirtschaft in der EU sind. Es geht um eine gemeinsame Antwort der EU auf diese Zölle. Möglichst noch abgestimmt mit den direkten Nachbarländern der USA, mit Kanada und Mexiko, um eben Trump etwas entgegenzuhalten. Denn das sagen Leute, die ihn seit langer Zeit beobachten. Der Mann versteht eine Sprache und das ist Härte. Man muss gegenhalten. Dann reagiert er darauf. Und eins darf man auch nicht vergessen, in den USA sind sehr viele Leute bei ihrer Altersvorsorge abhängig von Aktiendepots. Und seit diesen Zollankündigungen sind die Kurse nicht nur in den USA an den Börsen abgerauscht wie nichts Gutes. Das heißt, viele Leute in den USA müssen sich Sorgen machen, ob ihre Altersvorsorge noch in irgendeiner Form funktioniert. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen auf die Umfragewerte von Trump auswirkt. Und wenn die Börsen sozusagen am Boden liegen, das ist auch für Donald Trump keine schöne Situation, so eitel wie er ist.
Und wie sieht's mit Deutschland aus? Warum ist Deutschland besonders betroffen?
Deutschland ist eine Exportnation und was wir in die USA im großen Stil exportieren, sind Automobile, Autozubehörteile und natürlich auch der Maschinenbau ist sehr abhängig von dem Geschäft mit den USA. Und wenn dann jetzt eben dieser Zoll draufgelegt wird, wird das sozusagen alles verteuern und den Absatz erschweren. Und dann gibt es natürlich auch Firmen, auf die man jetzt vielleicht nicht so besonders schaut. Also ich habe gehört, dass jetzt im Erzgebirge die Firmen, die zum Beispiel diese sehr schönen Weihnachtsdekorationen machen, Nussknacker oder solche Dinge, dass die zum Beispiel extrem abhängig sind vom US-Geschäft, weil Amerikaner sich diese Kunstwerke ganz besonders gerne auf den Kaminsims stellen. Und wenn dann dieser Zoll draufkommt, ist das für die natürlich ein ganz, ganz schlimmer, Schlag in die Magengrube.
Und eine Frage habe ich noch bei diesen ganzen Zöllen. Was haben Pinguine damit zu tun? Erklärt es uns bitte noch einmal.
Ja, also Donald Trump hat ja eine Tafel präsentiert, wo ganz viel drauf stand, wo auch viele Länder drauf standen und wie man gelernt hat, auch Inseln drauf standen. Und das sind wohl auch zwei Inseln jetzt von Zöllen betroffen. Da leben gar keine Menschen, sondern nur Pinguine. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was exportieren Pinguine?
Welches Geschäftsmodell haben Pinguine auf Inseln, von denen wir noch nie etwas gehört haben? Ja.
Es ist aber total witzig, weil es jetzt im Internet, ich bin gestern über so viele lustige Bilder da gestolpert. Also das Schönste ist, ein Pinguin sitzt im Oval Office. Hast du auch gesehen, Dagmar, oder?
Ja.
Auf dem Stuhl, wo vor kurzem noch Zelensky saß, als es diesen Streit gab. Und da sitzt jetzt ein Pinguin und sitzt da Trump und seinem Vize J.D. Vance gegenüber. Und sie diskutieren über Zölle und ich glaube, der Pinguin ist auch ziemlich frech.
Ja, und Zelensky musste sich ja damals im Oval Office anhören, warum er keinen Anzug trägt. Also der Pinguin zumindest hat beim Treffen mit Trump und Vance einen schönen Anzug an. Ich weiß nicht, ob er eine Fliege hatte, aber zumindest, ne?
Nee, er hat gesagt, er ist nackt.
Oh, ja. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und ich bin noch gespannter darauf, wie die erste Reise unseres nächsten Bundeskanzlers in die USA aussehen wird, wenn er denn irgendwann mal gewählt wird, Friedrich Merz, wenn er dann in die USA reist. Ich habe gelernt, dass Friedrich Merz Golf spielt. Donald Trump spielt leidenschaftlich gern Golf, wenn auch nicht besonders gut, wenn man das so sieht auf Fernsehaufnahmen. Also wenn Donald Trump Friedrich Merz einlädt, dann sollte Friedrich Merz in die Regierungsmaschine seine Golfschläger einpacken und dann ein Match gegen Donald Trump spielen. Da muss er einfach nur verlieren.
Zum Wohle Deutschlands. Sagen, er muss ihn doch gewinnen lassen. Dann wird es eine gute Partie, oder?
Nur dann wird es eine gute Partie, denn eins kann Donald Trump nach all dem, was man über ihn weiß, überhaupt nicht leiden, wenn er verliert.
Es hat die Frage, ob Friedrich Merz gerne verliert.
Take one for the team. Da muss er sich einfach zum Wohle Deutschlands, muss er dann einfach die Eitelkeit runterschlucken und gegen Donald Trump auf dem Golfplatz verlieren, einfach mal den Ball in den Teich schlagen.
Dagmar Pepping und Gabor Hallers, die beiden Berliner Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio, vielen Dank für eure Eindrücke heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss, Linda.
Tschüss.
Und ich mache direkt weiter mit unserer Podcast-Empfehlung, die da heißt Kim und Klaus ist zurück. In dem RBB-Podcast besprechen TV-Moderatoren Kim Fischer und Berlins ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit immer kurz vorm Wochenende relevante Themen. Gesellschaftliche Trends, politische Entwicklungen, Kultur, Gossip und vieles mehr. Da verrät Wowereit zum Beispiel seine Top-Tricks, mit denen man in Koalitionsverhandlungen gehen sollte. Man braucht Gelassenheit, ein Pokerface und ganz wichtig, Kompromissbereitschaft. Ohne geht es nicht. Auch nicht im Privatleben, sagt der SPD-Mann. Also, mehr spannende Einblicke gibt es im Podcast Kim und Klaus jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr unseren gut findet, dann abonniert ihn doch bitte direkt und empfehlt ihn auch gerne weiter. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an berlincode@ard.de. Oder eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.